SWR 2 Lesenswert Magazin.
Bertolt Brecht. Nach dem Abitur in den 80er Jahren dachte ich, das ist ein Name von gestern. Außer den Keuner-Geschichten war mir das alles zu sehr von der DDR-Brecht-Auslegung geprägt. Aber man täuscht sich ja leicht. Gerade ist die Drei-Groschen-Oper in den deutschen Programmkinos wochenlang gelaufen. Jetzt kommt zur Berlinale die nächste große Brechtwelle. Heinrich Preleur, der große Filmemacher, dessen Filme über Thomas Mann und seine Familie ein Millionenpublikum erreichten, hat ihn gedreht und ein Buch dazu geschrieben, das in diesen Tagen in die Läden kommt. Heinrich Preleur ist jetzt wenige Tage vor der Premiere bei mir. Im Film ist Bertolt Brecht vor der Premiere der Drei-Groschen-Oper gehörig aufgeregt. Da geht's für ihn um alles. Wie ist es denn bei Ihnen?
Auch ein bisschen kitzlig, wenn ich mir vorstelle, dass ich neben unserem Bundespräsidenten sitze, zweimal 90 Minuten, die Nummer eins an meiner linken Seite oder rechts. Und wie reagiert das Publikum an die 1000 Leute? Das habe ich noch nicht erlebt. Man ist immer etwas aufgeregt. Aber bei Brecht war es ja was Besonderes. Er ist dann auch oft draußen gewesen, ließ sich berichten von Leuten, die drinnen waren, wie es läuft. Aber für mich ist eben auch eine Filmpremiere aufregend, weil man zum ersten Mal sieht, wird das ein Lacher? Wie geht es hier? Ich habe einen Schauspieler kennengelernt, der damals am Deutschen Theater spielte, Hans Stetter. Der erzählte mir, dass die Weigel ihn gerne in die Mitte reingesetzt hat als Anlacher. Man brauchte offenbar auch bei Brechtstücken jemand, der zuerst loslegt. Er hat es mir vorgemacht.
Ach ja?
Er hat es mir vorgemacht, auch im Film, dass er angelacht hat.
Bertolt Brecht, wie gesagt, ist für mich ein Name gewesen, der so ein bisschen verschwunden war. Das ging mir anders als bei Thomas Mann zum Beispiel, wo ich sofort dachte, oh, endlich erzählt mir mal jemand die Geschichte schön. Jetzt habe ich so gedacht, ah, das ist spannend, da gibt's bestimmt was zu entdecken, weil den habe ich ja völlig aus den Augen verloren.
Das habe ich mir auch so gewünscht. Ich dachte mir schon, mein Teil, der lebt in uns allen, die Figur in den 60er Jahren sowieso nah an uns rangekommen, an die 68er. Aber er steht als Denkmal bei uns herum. Und dieses sollte passieren, dass das Denkmal vom Podest runterkommt und lebendig wird und ein Mensch wird, so dass man ihn in den Alltagssituationen begegnen kann, ganz anders als ideologisch beleuchtet, wie Sie vorhin zu Recht gesagt haben. Das war ein DDR-Mann, hat uns aber in den 60er Jahren nicht interessiert. Wir haben ihn als einen gesehen und erlebt, mit dem wir das Denken, das Fragen, das kritische Fragen gelernt haben.
Brecht schläft mit wirklich jeder Frau, die in diesem Film auf den ersten Minuten vorkommt und sitzt da mit mehreren Kindern dann bei Minute 10, glaube ich schon.
Ja, ich glaube 27, 28 hatte er von drei Frauen, vier Kinder, hat aber auch 500 Gedichte geschrieben. Er war ungeheuer produktiv. Und
in jeder Beziehung?
In jeder Beziehung, aber er hat ihnen auch allen etwas gegeben. Er war ein Dichter, der sich in die Nische stellte, seine Freunde fotografierten den Schüler und er sagte, ich komme gleich nach Goethe. Aber er kam nicht gleich nach Goethe, er war erstmal noch gar nichts, er war nur eine große Behauptung.
Sie teilen das Leben, die Biografie Brechts ein in ein vor 33 und in ein nach 45. Das wirft natürlich mehrere Fragen auf. Das eine ist, warum lassen Sie die Exilzeit weg?
Ich zeige Ihnen mal diese Bewegung, das heißt Geld. Pinunzen, Pecunia.
War nicht darstellbar.
Es, Sendezeit und Geld war darstellbar. Hätten wir vielleicht machen können. Im Roman sehen Sie ja meinen Ansatz, die Grete Steffin zu erzählen. Eine ganz spannende Figur.
Es ist trotzdem auch im Buch. Es ist nur ist ein ganz schmales Kapitel.
Ja, ich sag ja, dieses aber trotzdem, das wollte ich dann doch zeigen, was da gewesen war mit dieser wichtigsten Person, wo er so nah wie nicht sonst an das Proletariat herangekommen war, ganz dicht und sie auch entfesselt hat in gewisser Weise.
Sehr beeindruckend.
Sie hat ja auch eine gewisse Scheu gehabt. Schreib ruhig das Wort Ficken hin. Das ist ein schönes Wort. Schäm dich nicht. Und tu es auch gerne. Und dann zeigt er ihr, dass wie das auch schön sein kann und so weiter. Und hat sehr in ihr Leben eingegriffen und sie war schwer lungenkrank. Er lässt sie dann ja, musste es wohl sterben, zurück in Moskau, während er nach Amerika über Wladiwostok sich rettet, sich und die Seinen rettet. Eine sehr traurige Geschichte, aber sie sagt, geh doch. Also im Einzelnen wäre das ein Kapitel gewesen, war nicht erzählbar. Der Vorteil lag jetzt so, dass man sagte, wir können den jungen Brecht nehmen, das spielt der Tom Schilling, selbst ein Sänger wie Brecht, der zur Gitarre alle Lieder in diesem Film selber frei gesungen hat. Und dann Klausner als zweiter Brecht, also Tom Schilling verschwindet im Exil und die erste Szene des zweiten Teils ist, Burkhard Klausner übt vor dem Spiegel in New York mit einem Anwalt seinen Auftritt für die nächsten Tage vor dem Untersuchungsausschuss. My name is Bertolt Brecht. Und dann später, I was never a member of Communist Party, so ungefähr.
Berühmte Szene vor dem McCarthy-Untersuchungsausschuss.
Ja, und man sieht,
Bee und Beedie in Augsburg, war ein Film von 1978. Das heißt, Sie blicken hier jetzt wirklich, Sie haben jetzt eben noch erzählt, dass Sie auch in den 60er Jahren mit Peilmann sich schon mit Brecht aus. Das heißt, es ist ein ganzes Leben, das sich mit Brecht beschäftigt. Ist er für Sie wichtiger als die Manns?
Nein, eigentlich nicht, sondern beide sind zwei Seiten der deutschen Geschichte. Wir haben nur drei Weltliteraturgrößen in diesem Rang. Brecht, Thomas Mann, Kafka. Alles andere ist eine andere Liga sozusagen. Und dafür habe ich mich interessiert, auch für das Andersartige. Brecht war früher Dichter in meinem Leben, aber Thomas Mann hat mich genauso fasziniert, dass einer zu sich selber geht, nur von sich erzählt und Maskenspiele macht. Er ist Josef, er ist all das, ganz alleine und weiß, das schreibt mir keiner nach. Und Brecht sagt, das sind unnütze Romane, das Beste sind seine Kurzgeschichten. Und wenn die sich begegneten, ich weiß es von einer Beerdigung in Amerika, konnte Thomas Mann sagen, da kommt ja das begabte Scheusal.
Also, wenn man jetzt in den nächsten zwei Wochen sowieso über Brecht stolpern wird, dann könnte man sich ja auch vorbereiten. Also am besten jetzt schon in den Keller gehen und bei den alten Schullektüren nachgucken, was man da so hat. Was soll man denn als erstes jetzt rausgucken? Womit fängt man heute, im Jahre 2019, die Brecht-Lektüre an?
Ja, das siebentorige Themen. Wer baut denn das siebentorige Themen zu lesen? Die richtigen Fragen zu lesen. Oder auch nach dem 17. Juni die Bukower Elegien. Am besten die Regierung löst das Volk auf und wählt sich ein neues. Diese Dialektik, aber auch die Trauer zu sehen, dass er, der für die Arbeiterklasse Theater machen wollte, in dieser DDR eine solche Regierung hatte und nun überlegte nach der Enttäuschung. Das war nicht so gekommen, wie er dachte, 1953. Wie er den guten Arbeiter, den guten Kommunisten, den er immer sah, das seine Hoffnung war, versöhnen könnte mit dieser Regierung, die feige ist, auch Angst hat. Und vielleicht ahnte er schon den Dialog, den er forderte mit den Massen, den sie selber tönend, wir werden jetzt mit den Massen reden, dann doch im Gefängnis machte auch, wo die Leute erstmal alle hintransportiert wurden, die so besonders aufsässig waren, oder in die Gefängnisse, wo dann die hohen Strafen kamen. Also das ist auch interessant, diese Bukow-Elegien zu lesen. Die sind sehr, sehr schön gelungen, wie er von zwei Faltboote gehen vorbei. Sie rudern im Gleichtakt und sprechen im Gleichtakt. Oder das erste Gedicht, das ich zeige, Biddy in Peking, im Allgäu Bi. Guten sagt er, morgen sagt sie. Im Leben ist so vieles zerrissen und nicht gelungen. In der Kunst fügte es stimmend und klingend zusammen, als ob es in Wirklichkeit so wäre.
Darf ich fragen, Sie sind jetzt in einem Alter, in dem manche Menschen auch schon mal an die Pensionierung denken? Oder machen Sie jetzt doch noch den Kafka-Film?
Der wird gerade gemacht, leider komme ich nicht dran. 4 Teile. Als ich mich erkundigte, war das weg. Ich war schon in Prag auf den Fersen, weil wir in Prag gedreht haben. Hochinteressanter Fall, aber gut.
Aber darf ich Ihnen den Tipp geben, Robert Musil wäre noch frei?
Ja, aber Sie müssen auch etwas machen, wofür Sie das Geld im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kriegen. Es ist doch immer Quotengeld. Und mit Brecht schaffe ich es, mit Thomas Mann habe ich es geschafft. Mit Bunmux habe ich es erst recht geschafft. Und davor auch immer RAF. Ich habe die Quoten schon gebracht, die Sie haben wollten. Also Hans Janke, mein Freund, sagt immer, Qualität in der Quote. Das ist es. Also ich habe einem Kollegen neulich gesagt, der dieselbe Frage stellte. Mein Gott, ich werde in ein paar Tagen 77 Jahre alt. Da sagte er nur trocken, und Clint Eastwood 88, hat auch noch einen Film gedreht. Da habe ich gesagt, na gut, wenn Sie mich noch lassen, und das hoffe ich einfach, dann fällt mir schon noch was ein.